in allen deutschlandweiten Flag Football Ligen wurde gespielt. Erste Tendenzen lassen sich herauslesen und wir sprechen über alle Ergebnisse des vergangenen Wochenendes.
Bei bestem Wetter ging es weiter mit den DFL 1, DFL 2 und DFLF Spieltagen. Wir sind jetzt mitten in der Saison. Ich würde sagen, der Saisonstart ist eigentlich schon hinter uns. Jetzt fängt wirklich der Hauptteil an. Und ich würde sagen, der Frühling ist zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Wir hatten am Samstag 4 Spieltage. Wir hatten am Sonntag noch einen Spieltag in der DFLF. Über die wollen wir heute berichten. Und einige davon hatten es in sich, andere waren vielleicht ein bisschen klarere Angelegenheiten, aber wir haben auf jeden Fall viele Insights bekommen von euch. Wir haben viele Storylines zu erzählen. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt in den ersten Spieltag rein, und zwar bei den Mainz Legendaries. Wir hatten hier alle 16 Teams der DFL 1 gleichzeitig am Start. 8 davon in Mainz, 8 davon in Kelkheim. Und in Mainz hatten wir auch ein paar Top-Teams dabei. Und da würde ich direkt mal reingehen, denn ich starte gleich rein, mein Spiel des Tages. Eindeutig, die Mainz Legendaries spielen gegen die Lichtenberg Lions. Also eines der ersten Aufeinandertreffen von wirklichen Top-Teams, die wir gut und gerne in den Top 4 dieses Jahr sehen können. Und da, ich nehme es gleich vorweg, setzt sich Mainz durch. Am Ende dann doch überzeugend. Am Ende ist es ein 11-Punkte-Spiel, aber das Spiel hat es auf jeden Fall in sich. Was habt ihr davon mitbekommen?
Ja, also in erster Linie natürlich unseren Insight-Bericht, den wir aus Mainz bekommen haben, was da so erzielt wurde. Ansonsten, wie immer, natürlich ein bisschen Live-Ticker schauen und gucken, was so auf den Plätzen abgeht. War natürlich so eines der für mich ersten Highlight-Spiele und auch zur Einordnung, wer ist eigentlich wie stark. Die Lichtenberg Lions sind ja ungeschlagen in dieses Spiel gegangen, haben bisher sehr, sehr souverän ausgesehen, haben eigentlich alle Spiele deutlich gewonnen, nie gefährdet. Eines so der Teams, die auch nicht diese Stolperer hatten, die vielleicht, über die wir letzte Woche schon mal bei dem ein oder anderen Team gesprochen haben. Ja, und das hier tatsächlich dann mit Mainz doch ein recht deutlicher Sieg, zumindest auf diesem Niveau deutlichen Sieg steht, hat mich ein bisschen überrascht, weil beides Top-Teams, haben wir gesagt, aber dass Mainz das so gewinnt, finde ich ein Statement. Zeigt auf jeden Fall, dass Mainz nicht nur Top-8-Kandidat ist, sondern wirklich weiterhin wieder Richtung Finale sich orientieren kann. Wir haben auch schon gehört, dass natürlich Leon Ritter wieder absolut abgeliefert hat. Am Ende auch mit 13 Touchdowns wieder absoluter Spitzenreiter. Also der ist einfach nicht zu verteidigen.
Ja, in dem Spiel auch hat nicht er von den gemacht, Lions. Wenn ich kurz reinwischaffe. Vier macht er in dem Spiel alleine.
Also, es ist auf jeden Fall krass. Schon wirklich böse. Ja, und ja, das hat wahrscheinlich dann auch zum Sieg quasi geführt, weil die Defense war es aus meiner Sicht bei den Spielen nicht. 49-38, falls das Ergebnis noch nicht gefallen ist, ist ganz klar Offense-Shootout, zeigt aber auch die Qualität der beiden Teams. Und ja, finde ich, starkes Ausrufezeichen von Mainz, aber wie wir es immer gesagt haben, für Lichtenberg natürlich nichts verloren. Daraus lernen, am Ende zählt es, dass man beim Finaltag diese Topspiele gewinnt.
Und als kleiner Nachschub noch zu Leon Ritter. Wir hatten ja in unserer letzten Folge davon berichtet, dass Michael Marlow von den Dukes 71 Punkte am Spieltag in Strelitz hatten. Leon Ritter hatte 83 am Spieltag jetzt in Mainz. Also wir steigern die Stats und steigern die Rekorde der Saison. Finde ich richtig cool.
Genau. Mal sehen, ob jemand die 100 schafft am Ende.
Die Frage ist, ich glaube, das ist natürlich ein Spieltag, wo das auch ein bisschen prädestiniert ist. Wir haben es nämlich schon so ein bisschen angekündigt, dass es so ein bisschen zwei Lager bei diesem Spieltag gab, die quasi nicht gegeneinander gespielt haben, sondern nur quasi immer gegen alle vier Teams aus dem anderen Lager gespielt haben.
Nein, das ist der andere Spieltag.
Ach so, sorry. Das ist der andere Spieltag. Sorry, ich wollte nur noch hinzufügen, dass Leon Ritter in dem Spiel sogar 5 Touchdowns gefangen hat. Ich habe mich verzählt. Ja. Also das ist wirklich eine gute Leistung. Ich glaube auf jeden Fall ein Spiel, was ein bisschen wegweisend ist. Trotzdem haben die Lichtenberg Lions gezeigt, dass sie 38 Punkte scoren können gegen eine Mainzer Defense, die vielen anderen Teams Probleme bereitet. Erster kleiner Härtetest. Wie viel diese Härtetests dann immer aussagen, werden wir, glaube ich, dann erst am Final Eight dann immer richtig sehen. Wir können, glaube ich, noch zum anderen Spiel kommen, was ich...
Ich würde noch einen Satz zu dem Spiel sagen. Wir haben ja schon oft über den Abgang von Marc-Andrea Hunkeler gesprochen in der Defense. Ich meine, da bei solchen Spielen auf dem Niveau merkst du dann, dass so ein Top-Defender in so einem Spiel wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht dann Leon nur zu 3 Touchdowns bringt. Also das wäre schon so das Matchup gewesen, glaube ich, bei dem Spiel, was man dann gesehen hätte. Und die Defense von Lichtenberg ist nicht schlecht. Ich meine, auch bei den anderen Spielen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sah es auch auf jeden Fall wieder deutlich. Na, nee, stimmt nicht ganz. Tut mir leid, vielleicht hat auch wer gefehlt. Da gerne einen Kommentar reinschicken, wenn da irgendwie die Defense auch schwächer besetzt war. Aber ich wollte jetzt nur noch mal auf dieses Matchup hinaus, dass natürlich 2 Topspieler, wenn da jemand in der Defense fehlt, gerade in so Matchups, merkt man es dann besonders.
Genau.
Ja, so, darf's weitermachen.
Dann würde ich weitergehen zu den Düsseldorf Firecats, die an diesem Spieltag, ich nehme es auch einfach hier direkt vorweg, alles gewinnen, ihre 3 Spiele, auch so wie ich das überblicke, sehr, sehr solide gewinnen, gegen die Erlangen Sharks, die eine gute Offense in den vergangenen Spielen gespielt haben, das Ergebnis wir aber von den Erlangen Sharks oft nicht richtig einsortieren konnten, weil sie eben in der Tendenz nur in ihrer Division gegen, wie wir finden, etwas schwächere Teams gespielt haben am ersten Spiel, im ersten Spiel des Tages gegen die Firecats dann nur 6 Punkte aufs Board gebracht. Die Firecats gewinnen das mit 28-6. Die Firecats, muss man natürlich auch sagen, wahrscheinlich der erste Spieltag, wo sie zu 100% voll besetzt waren mit allen Nazio-Spielern, in der Defense auch einem Luca Bultmann zum Beispiel. Und ja, ansonsten auch die Firecats gegen die Dukes machen sie 62 Punkte, was auch definitiv eine Ansage ist. Und das letzte Spiel gewinnen sie 46-33 gegen Nürnberg. Ja, kassieren vielleicht ein bisschen viele Punkte gegen die Dukes und gegen Nürnberg. Ich glaube, das ist aber ein bisschen relativiert. Die lagen sehr hoch vorne. Vielleicht haben sie hier auch ein bisschen getauscht, ein bisschen Leute geschont.
Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, bei diesem Spieltag hatten wir einfach wirklich viele Teams, die sehr starke Offenses haben, aber eher schwächere Defenses. Also wenn wir uns anschauen, gerade die Teams, die nicht so viel gewonnen haben, aber trotzdem viele Punkte aufs Board gebracht haben. Die Aachen Emperors ganz vorne dabei, die haben alle Spiele verloren, aber in, hier kurz vorlesen, 48 Punkte gegen Nürnberg gemacht. Sie haben 42 Punkte gegen Erlangen gemacht. Und sie haben 38 Punkte gegen Lichtenberg gemacht. Also in jedem Spiel haben sie so viele Punkte aufs Board gebracht, wo man eigentlich denkt, in 80% der Fällen musst du das gewinnen. Aber ihre Defense schafft es einfach nicht, das Niveau der Offense mitzugehen. Und damit, und leider ist Aachen dadurch eben auch noch sieglos, obwohl es nicht wirklich die Leistung widerspiegelt, was ich jetzt von mehreren Seiten schon gehört habe. Dass Aachen, jeder erwartet, dass Aachen noch einige Spiele gewinnt und auf jeden Fall nicht unten so weit unten in der Tabelle sein wird am Ende, wie sie es jetzt gerade sind.
Ja, die machen insgesamt an dem Spieltag 128 Punkte, was eigentlich grandios ist.
Absolut. Also wie gesagt, da kann ich euch nur zustimmen. Ich würde noch einmal zurückgehen zu den Firecats, weil ihr über sie gesprochen habt. Also für mich so das Learning aus dem Spieltag ist, wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, es gibt Teams, die klar Final Eight-Kandidaten sind, die das Final Eight spielen werden. Und dann gibt es Teams, die so um diese letzten 1-2 Plätze spielen. Die Firecats, finde ich, mit dem Sieg letzte Woche gegen München, mit den Auftritten bei diesem Spieltag, wie sie gespielt haben, dass eben ein Luca Bultmann zurückkommt, in der Defense verstärkt, dass ein Ben Fröhlich jetzt auch das erste Turnier spielt, gleich hier drittbester Scorer des Spieltages ist mit 8 Touchdowns, zeigt einfach, die Spieler, die sie haben, funktionieren, sind für mich deshalb jetzt ganz klar gesetzt. Final Six, da wird Final Six, das andere, wird kein Weg dran vorbeigehen und sie werden auch da eine Rolle spielen. Sie sind da oben mit dabei. Ja, vielleicht an einem normalen Tag noch ein Tickchen weg von der ganz, ganz großen Spitze, aber ich finde, sie haben definitiv bewiesen, dass sie das Final Eight Team sind, was sie sein wollen und dass es noch weniger Plätze gibt, um die es quasi um den Rest geht. Bringt mich zu den Erlangen Sharks, über die wir auch gesprochen haben. Die haben sich mit den Ergebnissen dieses Spieltages für mich genau da eingeordnet, wo wir sie gesehen haben. Ein gutes Team, was definitiv in die DFFL gehört, was überhaupt gar nichts mit dem Abstieg zu tun hat, aber das um diesen letzten 8., vielleicht 7. Platz kämpfen wird, da sie zu weit weg sind von den Top-Teams, wie eben den Firecats. Das ist so dieses Gap-Team gewesen, was wir am Anfang gesehen haben, gegen die restlichen Teams aber seine Spiele gewinnt, unter anderem eben auch sehr deutlich, was auch für mich eine kleine Enttäuschung ist, auch wenn wir da was von der Verletzung gehört haben, dass sie mit 54-14 gegen die Badener Greifs gewinnen, die ja auch für uns so ein Team sind, was immer so ein bisschen an diesem Final Eight knabbert, zeigt, dass sie da einfach genau in der Mitte sind und diesen achten Platz im Visier haben sollten.
Aber zu dem Spiel können wir, glaube ich, noch ein, zwei Sachen sagen, weil es nämlich auch recht interessant war, dass dieses Spiel quasi stattfindet. Das war das letzte Spiel des Tages. und hier hat sich der Quarterback der Greifs verletzt. Mhm. Während des Spiels anscheinend. Wir wissen nicht ganz genau wann. Dann hat auf jeden Fall, kam hier auch schon, man kann natürlich in der Statistik oder im Live-Ticker nicht perfekt rauslesen, ob das jetzt wirklich ein Pick-Six war, aber wenn eine Interception und eine Touchdown normalerweise von der gleichen Nummer direkt hintereinander passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person nicht Broadway spielt. Dass es Pick-Six waren, deswegen ist das Ergebnis am Ende vielleicht etwas zu hoch für die wirklichen Stärkenverhältnisse. Trotzdem gewinnt Erlangen das Spiel wahrscheinlich verdient. Deswegen das nur zu unterstreichen, was du gerade eben gesagt hast, dass Erlangen um die Spots im Final Eight zu 100% mitspielt.
Ich meine, es ist noch früh in der Saison und wir sind ja meistens etwas später erst dabei, auf die Tabelle zu gucken. Ich habe es mir nur mal eben aufgemacht, um diese Aussage ein bisschen vielleicht noch unterstützen zu können. Du hast halt wirklich mittlerweile nur noch ein Team, was ungeschlagen ist. Du hast einige Teams, die eben mit über 80% liegen, unter anderem eben auch noch die Erlangen Sharks. Da haben wir jetzt über die Einsortierung gesprochen. Dann hast du das Ganze bis runter zu Platz 9 und da möchte ich eben noch über ein Team sprechen, was ähnlich wie die Erlangen Sharks, die Matchups hatten wir ja auch schon, auch um diesen mittleren Platz kämpft. Das sind die Nürnberg Renegades, die jetzt genau gesplittet sind zwischen Siegen und Niederlagen. Und dann hast du ein Gap, das sich jetzt schon früh in der Saison zeigt, wo wirklich dann zwischen Platz 9 und 10 hier 0,25 Punkte liegen. Wir wissen mit den Matchups, dass sich das noch ein bisschen bereinigen wird. Aber ich finde, dass das schon man zu diesem frühen Zeitpunkt ein bisschen sehen kann, dass es eben diesen Kampf oben und unten gibt. Vielleicht mit einem Team mehr als letztes Jahr.
Und was ich da so interessant finde, du hast es angesprochen, Olli, die Tabelle zeigt schon was. Und wenn wir jetzt einfach einen kleinen Sprung in die Zukunft wagen, nämlich nächste Woche, da haben wir den Spieltag bei den Wolder Wanderers. Und genau diese Teams, ich würde mal sagen,
ist das hier, nicht bei Nürnberg? Ist es in Nürnberg der Spieltag?
Auch, aber
auch, das sind zwei Spieltage.
Den ich meine, echt? Der ist in Waldorf. Denn hier, welche Teams siehst du da in diesem Kampf, um diesen Platz 7 und 8? Ich würde sagen, wir sehen Erlangen, Waldorf, ja. Wir sehen Duisburg, wir sehen Nürnberg, vielleicht noch die Greifs. Das sind so die Teams, die um diese Plätze 7, 8 spielen. Und jedes dieser Teams spielt gegeneinander in Waldorf. Wir haben die Duisburger gegen Nürnberg. Wir haben Erlangen spielt gegen Duisburg. Wir haben die Greifs, die gegen Kelkheim spielen und die gegen Nürnberg spielen. Und diese Spiele werden für mich so eindeutig wegweisend sein, wer sich wirkliche Hoffnung um diese Plätze 7 und 8 machen kann und wer eben sich doch nach unten orientieren muss. Also wirklich spannender Spieltag nächste Woche, der genau diese Frage auf die Spitze treiben wird.
Und ich würde ergänzen, wenn du über den Spieltag sprichst, ich habe mir das jetzt eben auch angeguckt, ich finde, es ist auch ein entscheidender Spieltag für Kelkheim, die auch so ein bisschen, wir haben sie relativ hoch gelobt in der Preview für die Saison. Dann haben sie am ersten Spieltag doch etwas enttäuscht, jetzt sich ein bisschen gefangen. Bei dem Spieltag können sie eben auch genau zeigen, wo sie hingehören. Sie spielen gegen Mainz, wo noch nicht mal ein Sieg notwendig wäre, sondern einfach zu gucken, kann man da mithalten. Wenn sie die anderen beiden Spiele gegen die Orcas und gegen die Greifs gewinnen, dann werden sie sich aber oben an diese Gruppe anschließen. Dann wirst du genau wahrscheinlich, hoffentlich aus meiner Sicht, diesen Split dann sehen. Aber ich finde auch für die ein ganz, ganz wichtiger Spieltag, ganz in der Nähe natürlich. Also da können wir fast drauf wetten, dass da viele, viele dabei sind. Und deswegen, ja, finde ich auch gerade der und auch der danach folgende in Nürnberg, da ist noch ein Moment hin, aber dann wirklich ganz, ganz entscheidend. Weil ich glaube, wenn wir von dem Spieltag jetzt in Mainz mal weggehen, der natürlich sehr, sehr spannend war in den Matchups, mehr noch als der nächste. Wir haben über die Top-Performer schon gesprochen. Vielleicht noch über, jetzt weiß ich leider den Namen nicht, aber man muss sagen, dass natürlich viele Interceptions waren. Wir haben mit dem Spieler der Erlangen Sharks mit der Nummer 26 5 Interceptions. Ich glaube, so viele hatte noch keiner auf dem Spieltag. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Würde ich aber eben, wie gesagt, um das zu unterstützen, zu dem Spieltag in Kelkheim springen wollen, wo sich nämlich genau dieser Split der Tabelle zeigt. Ich glaube hier, wenn ihr mir zustimmt, müssen wir uns nicht allzu lange aufhalten. Du hattest 8 Teams da, viele Matchups, aber ganz klar Top-A-Team gegen, sag ich mal, Bottom-A-Team. Es gab, glaube ich, ein einziges One-Score-Game und sonst ganz klare Angelegenheiten. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
Nee, ich glaube, also da gibt es nichts zu widersprechen. Das ist genauso, wie du das sagst. Wir haben hier mit den Kelkheimer, mit den Spatzen, mit den Waldorfern und mit den Augsburg Lions 4 Teams, die alles gewinnen. Und darunter dann die Duisburg, die Duisburger, die Oldenburg Orcas, Würzburg und Mülheim, die alle vier Spiele verlieren. Also quasi so ein bisschen, als ich auf diesen Spieltag geschaut habe, war es so ein bisschen, ja, keine Überraschungen. Über ein, zwei Ergebnisse können wir vielleicht doch ein bisschen reden. Aber ja, zum Beispiel Würzburg macht 32 Punkte gegen Waldorf. Fand ich dann noch die spannendste Nachricht an diesem Tag aus Kelkheim, was für mich zeigt, dass es schon noch so ein bisschen diese Separation in der Liga gibt.
Ich würde noch ergänzen, stimme ich dir zu, das ist auf jeden Fall ein bemerkenswertes Ergebnis, wie das zustande kommt. Ich meine, wir waren alle nicht da. Es gibt wohl einen Stream. Es gab dieses Stream-Experiment. Ich weiß nicht, ob ihr was davon mitbekommen habt. Ich habe nicht reingeschaut. Ich habe es nur kurz vor dem Turnier gelesen, dass da was ausprobiert wird. Wir hatten eine Rückmeldung, dass es Höhen und Tiefen gab mit diesem Stream. Ich bin immer ein Riesenfan davon, wenn sowas gemacht wird. Es war wohl an der einen oder anderen Stelle noch etwas suboptimal, ja, dargestellt.
Also ich habe es mir auch ein bisschen angeschaut, es war nicht ganz perfekt, aber man muss sagen, dass der Aufwand halt super entspannt ist, ja. Man hat natürlich kein Scoreboard, keine Zeit, man hört nicht viel, was auf dem Feld passiert. Das heißt, wenn man sich irgendwie mit dem Sport nicht ganz so gut auskommt, dann und dann im Kopf dabei zu bleiben beim Spiel, aber vielleicht mit dem Live-Ticker nebendran aufmachen, geht's vielleicht. Aber es war kaum Aufwand. Also anscheinend musste man das einfach nur aufbauen. Dann hat die KI von selber den Stream gestartet, hat von selber aufgehört und so. Und das ist dann vielleicht schon was dann von der Aufwendigkeit für die Heimteams dann sowas zu stellen, das dann besser macht.
Definitiv. Aber wie gesagt, ich wollte ja nur darauf hinaus zu sagen, das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Ansonsten für mich anschließend an meinem Take zu Kelkheim eben, der Sieg 49-12 gegen Duisburg finde ich schon stark. Duisburg hat eine solide Saisonstart hingelegt, war für uns ja durchaus ein Team, was auch für die Final Eight in Frage kam. Ich fand, hier zeigt sich, dass sie nicht wie letztes Jahr so zu diesen sichereren Kandidaten gehören, sondern eher kämpfen müssen. Ich sage nicht, dass sie es nicht schaffen können. Das war schon eine deutliche Niederlage. Auch die anderen Ergebnisse von Duisburg waren nicht ganz optimal. Auch eine knappe Niederlage gegen Lions, wie gegen die Lions, die mit ihrem Backup-Quarterback, glaube ich, gespielt haben. Auch wenn Tom Köser ein guter Quarterback ist, nicht der klassische Backup. Das wäre so für mich noch ein Take zu sagen, dass Duisburg vermutlich nicht ganz die Leistung des letzten Jahres hat.
Würde ich dir zustimmen, und ist für mich auch ein bisschen ein wegweisendes Ergebnis jetzt, das uns zeigt, Duisburg gehört nicht mehr zu den gesetzten Teams fürs Final Eight. Also wie wir letztes Jahr so eine gesetzte 7 hatten, haben wir jetzt eher eine gesetzte 6, würden wir sagen, und Duisburg ist einfach rausgefallen und muss sich jetzt, wie wir gesagt haben, am nächsten Spieltag in Waldorf gegen Nürnberg, gegen Erlangen beweisen und zeigen, dass sie da trotzdem noch hingehören.
Was das genau zeigt, ist, glaube ich, auch, dass Waldorf die Nummer 3, Malik, 9 Touchdowns fängt an dem Spieltag.
Ja.
Vielleicht etwas, was Duisburg dann an dem Spieltag vielleicht so wenig fehlt. Ich weiß nicht, ob Duisburg dann auch 9 Touchdowns gefangen hätte, aber dennoch zeigt das so ein bisschen. Eine kleine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen würde, und dann haben wir, glaube ich, aus diesem Spieltag alles rausgeholt, was da zu reden ist, ist, dass die Spatzen-Defense wieder funktioniert hat. Sie kassieren in jedem Game nur maximal einen Score. War in Strelitz, oder beziehungsweise Neustrelitz, Entschuldigung, wenn wir Strelitz sagen, es gibt keinen Strelitz, es gibt nur Neustrelitz. War in Neustrelitz anders. Hier hat die Defense natürlich auch gegen schwächere Offenses, aber hat die Defense wieder richtig gut performt.
Ich würde noch eine Perspektive reinbringen wollen, um das rund zu machen. Wir haben ja die Berichte von den Augsburg Lions bekommen. Ich finde, das ist ein Team, was für mich gerade die nächsten Spieltage noch interessant sein wird, weil ich finde, das Potenzial, was sie haben, ist unumstreitbar. Und ich würde von meinem Gefühl her sie auch weiterhin in diese gesetzten Teams packen. Finde aber, dass sie es noch nicht so 100% bewiesen haben. Ja, sie haben die Verletzung von ihrem Quarterback, sie waren teilweise geschwächt von den fehlenden Spielern aus der Nationalmannschaft und. Deswegen sage ich, mein Fokus die nächsten Spieltage sind auch auf den Ergebnissen der Augsburg Lions, um zu gucken, sind sie das Top-6-Team der letzten Jahre oder sind sie da ein bisschen von abgefallen, vielleicht auch hinter einem Team wie die Firecats, und spielen eher um Platz 8. Also darunter sehe ich sie nicht, aber weil im Moment sind sie da so genau in der Mitte und ich kann sie noch nicht so ganz einschätzen, ob sie da ein bisschen gestolpert sind aufgrund der Umstände oder einfach nicht mehr ganz so stark sind wie die anderen, wie die letzten Jahre.
Ja, also die Augsburg Lions sind für mich tatsächlich hier auch ein bisschen am Scheideweg. Wir haben darüber gesprochen, Paul Prims, der Quarterback, hat sich im Spiel gegen Aachen verletzt. Ich habe verschiedene Berichte gehört, muss ich sagen. Von manchen Seiten habe ich gehört, Season Ending und er ist ganz raus, hat sich am Ellenbogen schwerer verletzt. Von anderen Seiten habe ich gehört, ja, er, wie man es sagt im Football, Week to Week, und mal schauen, wie sich entwickelt. Wir werden gespannt. Du hast gesagt, Olli, Tom Köser ist ein guter Quarterback und er kann auf jeden Fall diese Offense auch führen, aber das Duell, das Element mit Paul Primms und Tom Köser zusammen in WQB, aber Tom eben auch auf Routen, das ist jetzt weg. Das heißt, ja, Tom muss jetzt absolut mehr zum alleinigen Quarterback werden. Ja, die Lions haben noch Leute, die auch werfen können, aber auf keinen Fall auf dem Level, wie es Paul und Tom können. Und das wird ihre Offense auf jeden Fall einen Einschnitt geben und diese Saison ist eher ihre Defense die Schwachstelle, denn Chris Ziegler, wir haben über ihn gesprochen, im Prinzip retired, hat kurz gespielt gegen die Spatzen, aber sonst nicht. Und die Defense generell ist sehr dezimiert dieses Jahr. Ramon Seifert hat, glaube ich, die Hälfte der Defense-Snaps gespielt. Und zwar nicht nur auf Blitz, sondern dann auch auf DB. Das sollte eigentlich nicht so sein.
Stimme ich dir zu. Dennoch halten Sie zum Beispiel, wir sind jetzt gerade wieder bei den Augsburg Lions, halten Sie im Spiel gegen Duisburg dann auf der zweiten Hälfte eine Offense wie Duisburg bei 0 Punkten.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube schon auch, dass die Defense die Qualität hat. Gerade gegen diese vielleicht Lower-Eight-Teams dann die Spiele auf jeden Fall zu gewinnen.
Aber das ist ja genau der Punkt, den ich meinte. Mein Gefühl, oder das ist das, was wir, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen erfahren werden, auch bei den Matchups, die jetzt warten, wir haben drüber gesprochen, wirklich zu sehen, ich würde viel Geld drauf setzen, dass die Lions im Final Eight stehen, gar keine Frage. Aber die letzten Jahre waren sie ein Team, was um Halbfinale gespielt hat, was Top-Teams wie die Spatzen geschlagen hat, am Rand einer Niederlage hatten, die Waldorf Wanderers geärgert hat. Da sind sie, glaube ich, dieses Jahr nicht. Aber vielleicht kommt man auch rein und spielt sich ein. Also das werden wir beobachten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, die nächsten Wochen nochmal umso mehr über die Matchups sind gesprochen worden. Dann denke ich, springen wir mal zu DFFL 2. Auch da haben wir ein ähnliches Bild. Zwei Spieltage. Der eine sehr, sehr spannend. Der andere etwas einseitiger. Ihr wart bei einem. Was habt ihr erlebt?
Ich würde aber sagen, wir fangen mit dem an, wo wir nicht vor Ort waren, wo wir nur ein paar Berichte haben. Hier haben ein paar Teams, oder nicht nur ein paar, sondern sogar relativ viele Teams gespielt, die wir in unseren Predictions sehr, sehr hoch hatten. Das war für die DFL 2 ein hochbesetzter Spieltag. Der hat in
Bornheim
stattgefunden. Danke, ich wollte gerade schon Frankfurt sagen.
Also ist Frankfurt, ist auch richtig. Frankfurt. Die Adresse ist Frankfurt am Main, das ist ein Stadtteil von Frankfurt.
Genau. Und ja, hier glaube ich, würde ich direkt mal mit einem Team anfangen, was wir hoch im Kurs eingeschätzt hatten und diesen Kurs an diesem Spieltag auch bestehen haben mit den Darmstadt Diamonds, die ihre drei Spiele gewinnen. Gegen Stuttgart auch hoch. Gegen die Pioneers aus Hamburg nicht so hoch, wie wir das vor der Saison erwartet hatten, aber über Hamburg werden wir gleich vielleicht noch zwei Worte verlieren und das letzte Spiel gewinnen die Diamonds auch nur mit einem One-Score-Game 27-21 gegen Kelkheim 2. Bedeutet, die Diamonds haben für mich diesen Klatschfaktor, dass sie knappe Spiele gewinnen, aber ganz hoch gewonnen haben sie an diesem Spieltag nicht.
Ja, also die Diamonds, du hast gesagt, für mich auf jeden Fall eins der Top-Teams. Wir haben über ihn gesprochen, Nils Lindner verloren, konnten das aber ganz gut ausgleichen. Für mich ist es hier eindeutig wieder so ein richtig schöner Zweitligaspieltag, dieses Mal aber eher auf einem höheren Niveau, wie wir zum Beispiel beim Spieltag in Kastrop hatten, weil wir hier Teams hatten, die sich alle gegenseitig schlagen können. Stuttgart vielleicht ein bisschen ausgenommen, da haben wir auch Berichte bekommen, dass sie nicht so voll besetzt waren wie an Spieltagen letztes Jahr. Wir wissen, dass da einige nicht immer dabei sind und deswegen die Leistung von Stuttgart so schwankt. Aber die anderen Teams, die Darmstadt Diamonds, die Bornheim Badgers, die Hamburg Pioneers und auch Kelkheim 2, haben sich alle gegenseitig an den Rändern von Niederlagen gehabt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bedeutet, dass Darmstadt, also dass Bornheim haben wir eh schon gedacht, dass sie sehr gut sind, aber dass die Hamburger und Kelkheim 2 wirklich in diesem oberen Bereich von den Top-8-Teams oder Top-10-Teams, die um die Final Six Plätze spielen, ob sie dazugehören oder ob Darmstadt eher doch ein bisschen abgefallen ist zu dem Potenzial, das wir ihnen zugesprochen haben, das kann ich nicht einschätzen. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher Darmstadt hat das Level, was wir von ihnen erwarten und Bornheim, die Pioneers und Kelkheim 2 sind besser, als wir sie vor der Saison gesehen hätten. Vor allem die Hamburg Pioneers. Lasse, wir haben letztes Jahr in Berlin gegen sie gespielt und da haben wir viele gute Ansätze gesehen, aber viele Ungenauigkeiten und viele Fehler dadurch. Und ich glaube, wenn sie das jetzt in der Offseason geschafft haben, auszuradieren, sie haben Athleten, sie haben gute Konzepte, dann glaube ich, dass sie da tatsächlich oben mit angreifen können und nicht so weit unten stehen, wie wir sie in unseren Rankings hatten.
Glaube ich auch. Sie gewinnen zwar nur 2 von 2 Spielen an diesem Spieltag, gehen aber mit einer Punktedifferenz von minus 16 raus, scoren auch 90 Punkte. Also das ist wirklich, sie verlieren beide Spiele, die sie verlieren, jeweils mit einem One-Score-Game. Gut, sie gewinnen auch 1 gegen Stuttgart, was irgendwie für mich dann ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil sie nur knapp gegen Stuttgart dann gewinnen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es für beide Teams das 4. Spiel an dem Tag war. Ja, es war sehr warm. Ist dann vielleicht auch nicht mehr so viel möglich. Dennoch, die Pioneers positiv haben uns hier überrascht und gehen hier, glaube ich, mit einem guten Gefühl aus diesem Spieltag, dass sie ganz, ganz oben an der Tabellenspitze mit an. Knapp dran waren.
Ich würde aber sagen, dass wir im Prinzip dieses Jahr das gleiche Dilemma haben, was wir letztes Jahr in der DFL 2 auch hatten. Wir haben viele wirklich gute Teams. Wir haben darüber gesprochen, ob das die Pioneers sind, ob das das zweite Team der Kelkheim Lizards ist. Auch die Flag Cougars, Dortmund, alles solide Teams, die jeder jeden schlagen können. Aber es gibt halt leider nur 6 Plätze im Finale. Und wir haben über die Teams gesprochen, die Erfahrung haben, die individuelle Klasse haben. Und ob das jetzt die ungeschlagenen Teams sind, die wir gesehen haben, die schon teilweise recht souverän gewonnen haben, ob das Victoria Mitte ist, die ja sehr überraschend stark waren mit ihren Nationalspielern, Regensburg, die wir sehr, sehr stark gesehen haben, die auch, wir sprechen gleich nochmal über sie, bisher sehr, sehr gut aussehen. Darmstadt hat bisher alles gewonnen. Es sind nicht mehr viele Plätze da. Ich meine, wenn man sieht, wie ihr im internationalen Level abgeschnitten habt, weiß man auch, was da das Potenzial ist. Ich glaube, das wird wieder ein extrem harter Kampf und wir werden viele Teams sehen, die absolut Final Six-Qualitäten haben, die am Ende aber platzierungsmäßig weit davon weglanden. Es ist für uns als Zuschauer super spannend, aber ich glaube, das ist wirklich hart.
Absolut. Und ich glaube, du hast schon angesprochen, es wird sehr sicher darauf hinauslaufen, ein bisschen wie letztes Jahr, dass wir nicht das erstplatzierte Team hat keine Niederlagen oder nur eine, das zweite 2, das dritte 3 und so weiter, sondern wir werden eher 7, 8 Teams haben, die zwischen 4 und 7 Niederlagen haben. Kein Team ohne Niederlage, kein Team mit wirklich vielen. Und da machen diese Spiele jetzt einfach so einen Unterschied, weil man spielt nur einmal gegen jedes Team und jede Sieg, jede Niederlage zählt einfach. Deswegen sehr spannend hier. Und wir sind noch früh in der Saison, aber es zeichnet sich schon ab, ja.
Absolut. Und ich glaube, dass es auch da sehr, sehr drauf ankommt, wie und gegen wen du verlierst. Da kommen wir gleich beim anderen Spieltag dazu. Das würde ich dann nochmal wiederholen. Aber genau, bei dem würde ich aber auch sagen, es zeigt einfach, wie ausgeglichen die DFL 2 wieder ist, dass es viele, viele wirklich gute Teams gibt, was natürlich auch die langfristige Qualität in Deutschland einfach auch sichert. Du hast Teams, die aufsteigen, die aber dann eben nicht, wir sehen es dieses Jahr in der DFL ja auch, nicht abgeschossen werden, sondern eher oben mitspielen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön zu sehen und wird einfach spannend weiter zu beobachten. Was uns aber dann, glaube ich, zu eurem Spieltag noch bringt, es sei denn, ihr wollt noch was zum
Ja, ich würde
Spieltag,
kurz noch ja? über die Bornheim Badgers reden. Da haben wir auch von Max, vom Quarterback von Darmstadt, ein paar Insights bekommen. Einmal, es war ja schon auch ein bisschen auf Social Media angekündigt, aber Heiko Krämer, der ehemalige Blitz von den Waldorf Wanderers und der deutschen Nationalmannschaft, ist jetzt bei Bornheim, auch wohl als Head Coach, haben wir heute die Info bekommen. Und ich glaube eben auch noch als Blitzer aktiv, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er gespielt hat. Fände ich sehr interessant, falls ihr da dabei wart und die Info habt. Oder Heiko, du selber zuhörst. Weil ich glaube, die Bornheim Badgers sind eben im kleinen Umbruch nach dem Abstieg letztes Jahr einige neue Spieler, aber trotzdem noch mit dem alten Kern. Das heißt, ich glaube, die sind gefährlich. Und mit eben dem Wissen und dem Know-how von Heiko kann das für mich ein Top-3-Team sein.
Definitiv. Ja, ich würde noch hervorheben, ich will nicht zu viel auf die Statistiken schauen, aber eine Person mit 5 Interceptions am Spieltag muss ich als Defense-Spieler erwähnen. Die Nummer 12 von Kelkheim, 5 Interceptions an seinem Spieltag zu machen, ist eine sehr starke Leistung. Und auch, weil sie gegen starke Teams gespielt haben.
Ja, definitiv. Da zeigt sich im Zweifelsfalle die Nachwuchsarbeit wieder, weil ich auch sagen muss, dass wenn man sich die Bilder so anguckt, wir haben es ja in der letzten Folge auch von Carsten gehört, Du hast zwei über 30-Jährige oder über 40-Jährige und dann ganz, ganz viele Junge. Also, das ist schon eine schöne Mischung und ist einfach, glaube ich, auch für so einen Spieler cool, wenn er da einfach das Erfolgserlebnis hat und sich dann einfach da weiterentwickeln kann. Genau.
Dann hüpfen wir in der gleichen Liga von Bornheim in Frankfurt nach Augsburg zu den Augsburg Centurions. Auch hier gab es einen Fünfer-Spieltag. Ein etwas anderes Bild, würde ich sagen. Josh, ordne es doch gerne mal für uns ein. Was waren da so für Teams am Start?
Ja, also anderes Bild, du hast gesagt, in Bornheim hatten wir so einen klassischen Liga-2-Spieltag, wo jedes Team schlagen konnte. Wir haben ungeschlagene Teams gehabt, ja, aber jedes Team eigentlich hier auf Augenhöhe. Bei unserem Spieltag war das ganz anders, denn hier kann man wirklich schöne Abstufung 1 bis 5 einfach sehen tatsächlich. Und da fangen wir einfach im Team des Tages an mit den Regensburg Phoenix, die alle Spiele gewinnen. Auch ihr erster Spieltag der Saison und die waren wirklich stark. Die waren nur zu 11 da, hatten ein bisschen Verletzungspech, aber in Defense und Offense durch die Bank weg gut und also top besetzt, würde ich sagen, und haben da ihren Stiefel einfach souverän runtergespielt. Ich fand es bei uns und bei Regensburg auch interessant, weil ich fand, der Spieltag war so schön organisiert. Wir hatten beide unsere vermeintlich leichteren Spiele zuerst und am Ende dann im letzten Slot das direkte Aufeinandertreffen von uns, Lasse, Spatzen 2 und eben Regensburg. Und das hat sich dann einfach gezeigt, dass Regensburg da abgezockter war. Die haben ihren Stiefel gespielt, haben fast keine Fehler gemacht, haben einfach auch mit sehr viel Biss, viel Physis. Es war ein physisches Spiel von beiden Seiten. Gab auch ein paar Flaggen, die alle gerechtfertigt waren. Aber man hat gesehen, beide Teams wollen und können auch auf diesem Niveau spielen. Und da war Regensburg einfach einen Schritt voraus, muss man leider sagen. Wir verlieren das Spiel 41 zu 21. Ansonsten gewinnen wir und Regensburg alle unsere Spiele. Aber das war auf jeden Fall ein Fingerzeig von Regensburg, dass unsere Erwartung an sie, wir haben sie, glaube ich, alle als Top-3-Team gerankt, auf jeden Fall gerechtfertigt sind. Und sie werden, glaube ich, auch nur besser mit noch mehr Spielermaterial, mit noch mehr Eingespieltheit. Aber den Biss, den sie gezeigt haben, der, muss ich leider sagen, hat mir gut gefallen. Nicht als Spieler, sondern als Podcaster. Als Spieler haben sie uns einfach den Zahn gezogen, muss man leider sagen.
Ja, und ich finde, man sieht ganz klar, wie du sagst, eine Abstufung. Du hast zwei Teams, die definitiv ums Final Six spielen, um auch gegebenenfalls einen Titel in der zweiten Liga. Und dann hast du Teams dahinter, die auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt sich eher nach unten orientieren. Bei Bremen würde ich noch ein kleines Fragezeichen dran machen. Die haben jetzt hier zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren. Das ist so genau der Split in der Mitte. Da weiß ich leider den Spielplan nicht, gegen wen sie jetzt
Ja,
noch spielen und
ja.
nicht. Das kann sich
Also,
noch ein bisschen relativieren.
ich gebe dir mal
Ansonsten,
meine Meinung
ja.
dazu ab, und das ist wirklich persönlich meine Meinung, ich weiß nicht, ob Josh mir da zustimmt. Ich will
Ja.
sie eher nicht auf dem Niveau, zum einen wie Regensburg und uns, haben wir es ja gesehen, aber auch nicht auf dem Niveau wie Kelkheim 2, wie Darmstadt, wie
Okay.
Bornheim und diese Teams. Ich würde sie nicht ganz in diesen Topf mit einsortieren. Ich glaube eher, sie gehören einen drunter in diesem Topf, auch wenn sie dann gegen die Hedgehogs und die Centurions gezeigt haben, dass sie Spiele gewinnen können.
Ja,
Ich
dann ist es so
glaube,
das klassische Team im Niemandsland, blöd
ja, ich weiß
gesagt.
nicht, ich würde sagen, eher nach unten. Ich glaube, sie sind zu
Okay.
gut und zu konsistent, um wirklich im Abstiegskampf Probleme zu haben. Aber man muss auch klar sagen, so wie die Hedgehogs und wie die Centurions am Samstag gespielt haben, sind sie eindeutige Abstiegskandidaten. Beide haben, glaube ich, nicht ihr Potenzial ausschöpfen können. Die Hedgehogs haben einen neuen Quarterback. Das ist ihr bester Spieler, Receiver und Defensive Back aus den letzten Jahren, der jetzt geworfen hat, weil ihr Starting Quarterback der letzten Jahre wohl nicht mehr spielt oder nicht mehr viel spielt. Sie haben einen zweiten Quarterback, der meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen besser ist als Quarterback, aber auch nicht das Niveau bringt, was du in der Liga 2 brauchst. Und deswegen wird es für die Hedgehogs sehr schwer. Für die Centurions, wir haben ein bisschen drüber geredet, dadurch, dass die Augsburg Lions 2 letztes Jahr abgestiegen sind einige der Spieler, vor allem Spielerinnen der Lions, zu den Centurions. Sie spielen dann trotzdem noch bei dem Damenteam der Lions, aber eben in der Liga 2 bei den Centurions haben sie da verstärkt. Aber insgesamt konnten sie einfach keine gute Leistung abrufen. Und ich glaube, das wird für die Centurions auch schwer. Bremen sehe ich dann so auf den Plätzen 14, 15. Aber Hedgehogs, Centurions für mich nach der Leistung eindeutige Abstiegskandidaten.
Gut, ja. Ich glaube, sonst gibt es jetzt nichts, was man groß herausstellen muss bei diesem Spieltag. Da wird sich dann einfach mit der Zeit, glaube ich, alles dann einsortieren,
Ja.
sich mehr zeigen und
Spannend ist
glaube,
vielleicht auch, wenn wir auf so ein
ja.
paar Statistiken schauen, gar nicht in der Offense, sondern vielleicht in der Defense gesehen. Die Hedgehogs, zwei Spieler fangen, also eine Person fängt vier und eine Person fängt drei Interceptions, was sehr stark ist. Mir geht es aber eher um die drei Personen, die dahinter stehen. Regensburg Phoenix nämlich auch mit einer super starken Defense. Wir wussten, dass sie in der Offense grundweg solide spielen, kaum Fehler machen und da eigentlich sehr solide immer aufs Feld marschieren. Und die Defense war wirklich pickhungrig und hat es auch gezeigt. Das war wirklich stark zu sehen. Und auch die Defense der Regensburg Phoenix kann die da wirklich noch weit bringen.
Absolut. Also ich glaube, wir haben gesehen, Lasse, wir haben noch nicht die Leistung abgerufen, die wir uns erwünschen. In den zwei Spielen gegen Bremen und gegen die Hedgehogs schon. Ja, aber da hat man dann doch einfach auch einen Klassenunterschied gesehen. Aber unser Anspruch ist es natürlich auch gegen Teams wie Regensburg nicht nur mitzuhalten, sondern eigentlich auch zu gewinnen. Und da müssen wir noch was drauflegen. Regensburg hat schon gezeigt, dass sie in Topform sind. Und dann bin ich sehr gespannt auf die nächsten 2 Monate, denn die DFL 2 zieht sich ja deutlich länger als die DFL 1. Wir haben in der DFL 1 eigentlich jetzt schon die Halbzeit erreicht von der Regular Season. In der DFL 1 gehen die Regular Season Spieltage bis Anfang Juli und dann haben wir am 24, 23. bis 24. Juli das Final Eight, wohingegen nach dem Final Eight in der DFL 2 noch mindestens 4, wenn nicht sogar 5 oder 6 Regular Season Spieltage stattfinden. Und dann das Final Six erst am 12. September. Das heißt, wir haben hier eine versetzte Saison und damit natürlich auch deutlich weniger Infos über die Teams und auch die Vergleichbarkeiten, wie wir sie in der DFL 1 schon haben.
Ja, ich würde sagen, an der Stelle noch eine Frage. Wir haben ja in der DFFL 2 doch 2, 3 Teams, die an ein Erstligateam angeschlossen sind. Ja,
Also
zwei. Okay, es
Pelkheim
sind
und
nur
Spatzen,
zwei. Sorry,
genau.
genau, Augsburg nicht mehr. Nee, sorry, es war letztes Jahr noch Augsburg. Meint ihr, dass das einen Einfluss hat, dass es dann doch mal den einen oder anderen Spieler gibt, der vielleicht dann doch nochmal das Team verstärkt? Also bei Kelkheim könnte ich es mir fast vorstellen. Die sind alle so jung und wie auch immer, dass man vielleicht dann doch den einen oder anderen Spieler hat, der dann plötzlich in der zweiten Hälfte der Saison dann wieder aufläuft?
In der zweiten Liga dann meinst du?
Ja, genau.
Ja, also ich glaube bei Kelkheim, da hast du wahrscheinlich mehr Insights, aber generell würde ich sagen, sie haben einige Spieler im ersten Team, zumindest Daniel Grom, der ja leider verletzt ist. Ich glaube, der hätte geplantermaßen auch in beiden Teams gespielt, weil er es ja darf, weil er U18 ist. Ich weiß nicht, ob Theo Haag noch unter U18 ist, ich glaube nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die Spieler von die eigentlich in Team 1 spielen, das dann machen würden, aber ja, es ist möglich. Also gerade tatsächlich auch mit Ummelden und so weiter, auf dem Papier möglich, weil eben noch so viele Regular-Season-Spieltage nach dem Final Eight stattfinden.
Wir können es für die Spatzen, glaube ich, sagen. Da ist es, wenn, eher andersrum. Also aus Team
Genau.
1 Spieler dürfen logischerweise nicht unten spielen. Wir geben tendenziell an den Spieltagen sogar meistens noch ein bis zwei Spieler und dann wahrscheinlich eher unsere besten Spieler quasi noch an Team 1 ab. Wie das dann in der zweiten Hälfte der Saison sein wird.
Wäre aber dann auch ein Argument zu sagen, wenn ihr die nicht mehr abgebt, müsst ihr es ja bei euch. Also
Ja
das
gut,
kannst du ja auch
aber das sind
rückwirkend
Spieler, die bei uns
dann.
sind. Ja, hast recht.
Ja,
Hast recht.
also
Aber
klar.
wenn sie dann noch bei uns spielen dürfen.
Genau, ich wollte gerade sagen, man kann sich auch
Ja,
festspielen und dann gibt es ja Gott sei Dank die
das
Regelungen,
stimmt.
dass man dann gar nicht mehr runterspielen dürfte.
Ja, okay, glaube ich. Dann sprechen wir noch kurz über den Damenspieltag, der stattgefunden hat. Vorweg, ich bin nicht der absolute Experte für die Damenteams, aber an der Stelle hätte ich jetzt so auf dem Papier aus gesagt, dass so, dass ein Spieltag ohne die absoluten Hochkaräter war. Also die ganz
Ich
großen
glaube,
Top-Teams waren nicht da.
das kann man direkt im Gegenteil ausdrücken. Das war der Spieltag mit den vermutlich vier Teams in der unteren Tabellenhälfte oder die um die letzten vier Plätze spielen im Prinzip.
Glaube ich auch. Also ich glaube, das kann man so sagen, vor allem, weil ich viele von diesen Teams auch spielen schon sehen habe. Also das ist nicht nur von den Ergebnissen jetzt her, sondern auch, weil ich sie einfach spielen gesehen habe und so grob einschätzen kann, gegen welche Teams sie spielen. Und das ist dann schon spannend, dass die Pink Panthers hier ohne Sieg rausgehen, nur 18 Punkte scoren. Das wird jetzt schon sehr, sehr spannend, weil ich nicht glaube, dass die Pink Panthers gegen andere Teams noch sehr, sehr viele Punkte holen. Ich glaube, sie müssen hier auf die Rückspiele gegen diese Teams, gegen die sie jetzt gespielt haben, hoffen. Hoffentlich haben sie es aufgenommen und sich können sich hier ein bisschen was draus ziehen. Denn sonst sehe ich hier die Pink
Eigentlich
Panthers. fast absteigen.
Eigentlich ist das schon fast vorbei. Also muss man fast so drastisch sagen. Denn Lasse, wie viele Teams steigen ab? Sind das zwei?
Ich glaube zwei, ja.
Ja, und wenn wir sagen, die Pink Panthers werden gegen die anderen sechs Teams, die jetzt auf diesem Spieltag waren, keinen einzigen Punkt holen, dann lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster. Und das bedeutet aber auch, dass sie nur noch drei Spiele haben, wo sie Punkte holen können. Und sie müssen mindestens zwei davon gewinnen, um nicht per Definition auf einem der letzten zwei Plätze zu landen. Mhm. Deswegen, sie haben eigentlich nur noch drei Spiele diese Saison, wo sie Vollgas geben müssen.
Genau. Es war natürlich auch etwas unglücklich vielleicht an der Stelle, dass die anderen alle Siege geholt haben. Es gab nicht das eine Team, man hätte ja sagen können, Stuttgart gewinnt an dem Tag alle Spiele, die so vielleicht das Team sind, was am nächsten noch an den Top 4 oder Top 5 dran ist. Nein, auch die lassen ein Spiel liegen, verlieren etwas überraschend gegen Mainz Fusion, die damit aber einen Sieg mehr haben, die auch dann von den Pink Panthers aufgeholt werden müssen. Also das ist natürlich für sie etwas unglücklich. Genau, wir haben ja noch zwei Teams, die überhaupt gar nicht gespielt haben. Tendenziell Teams, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber es wird trotzdem überraschend, also spannend zu sehen sein, wo die sich da einsortieren am Ende.
Ja, ich würde noch zwei Worte zu den Scorpions verlieren, weil ich sie dieses Jahr ja deutlich stärker eingeschätzt habe, als sie sind. Hier verlieren sie jetzt das Spiel mit 25-26 gegen die SG Mainz Fusion. Das war am Ende sehr knapp. Ich glaube aber, dass sich die Scorpions, sie haben sich jetzt ein bisschen umgestellt auf Quarterback, versucht neue Lösungen zu finden. Mit Carla Turner auf Quarterback. Und für mich springen hier die 46 Punkte, die für die Frauenliga schon sehr viele Punkte sind, gegen eine Sparkles-Defense, die es schon länger in der DFLF gibt, die auch sehr, sehr solide spielt. Das ist vielleicht ein kleiner Fingerzeig, dass es bei den Scorpions in der zweiten Tabellenhälfte vielleicht ein bisschen bergauf gehen könnte.
Und das wäre ja auch schön zu sehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, mit den Final Four Plätzen, wie ich sie, glaube ich, sogar gerankt habe, werden sie nichts zu tun haben.
Aber da muss man auch sagen, es ist auch wirklich sehr, sehr schwierig. Du hast drei Teams, die, so wie die Ergebnisse bisher waren, wie unsere Predictions waren, vor allen anderen stehen, wahrscheinlich mit Abstand. Das sind die Munich Spatzenwomen, die Düsseldorf Firecats und die Augsburg Lions. Und dann hast du vielleicht noch einen Spot, der umkämpft ist, ob das dann da Kiel ist, die ganz gute Ergebnisse gebracht haben, ob ein Team wie Mainz oder Kelkheim sich da irgendwo einsortiert oder dann doch am Ende die Stuttgart Scorpions sich ein bisschen fangen. Ich glaube, da könnte es spannend werden, aber du hast halt tatsächlich eigentlich nur einen Platz, der irgendwie noch offen ist.
Absolut. Und du hast jetzt die perfekte Überleitung gebracht, weil zum Abschluss der Folge würde ich gerne mit euch noch einen kurzen Blick auf die Tabellen werfen und vielleicht kurz einmal eine Einsortierung geben und über vielleicht ein paar Teams reden, über die wir an den Spieltagen explizit noch nicht gesprochen haben. Und wenn wir gerade bei den Damen sind, du hast es gesagt, die Top 3 sind sehr gefestigt mit Spatzen, mit Firecats und mit Augsburg Lions. Dahinter finde ich sehr spannend, weil ich glaube, Mainz und Kelkheim haben noch kein Spiel gespielt und es sind genau zwei Teams, die da in dieser Verlosung um Platz 4 mitspielen können. Dann die Kiel Baltic Sirens haben zwar schon einige Spiele verloren, aber Potenzial gezeigt, dass da auch mehr sein kann. Und natürlich die Stuttgart Scorpions, wenn, wie Lasse gesagt hat, mit neuer Quarterback, vielleicht fangen sie sich und können da auch angreifen. Also ich glaube, in der DFLF ist das tatsächlich der spannendste Kampf. Ich sehe die vier Absteiger oder die vier um die letzten Plätze eigentlich schon recht gefestigt. Wer da den 9. oder 8. Platz zu sich sichert und eben nicht absteigt, ist, glaube ich, auch noch spannend. Für mich Pink Panthers auf Platz 10 eigentlich schon fast leider gesetzt. Aber spannend, einfach schon in der Saison. Wir haben ein paar Duelle, aber wir haben eben auch die drei besten Teams, die sich bisher noch bis auf die Firecats gegen die Spatzen nicht wirklich eine Blöße gegeben haben.
Okay. Absolut. Hast du gut zusammengefasst, würde ich jetzt auch gar nicht so ergänzen wollen. Das stellt es ganz gut dar.
Dann schauen wir auf die DFL 2. Und hier haben wir auch schon gesagt, noch nicht so viele Spiele. Und wir haben auch noch ein paar Teams, die nicht gespielt haben. Und für mich das spannendste Team hier, die Kornwestheim Cougars. Wir haben über sie gesprochen als Team, was letztes Jahr in der Regionalliga heillos unterfordert war und eindeutig auf diesem Niveau mitspielen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt auf ihre ersten Spiele, wie sie sich da einfach gegen Contender auch schlagen. Heidelberg Hunters, für mich eher Mittelfeldteam, und Münster Blackhawks, auch ein sehr unbekanntes Team, also nicht unbekannt, sondern...
Ja, letztes Jahr haben sie auch so ein bisschen oben mit angeklopft. Mal gucken, ob sie das wieder können oder wo sie sind. würde dir aber recht geben, dass wir zwei noch nicht auf dem Feld stehende Teams haben, die definitiv aufmischen können und den Kampf oben noch härter machen und weniger eben quasi von vornherein ausgeschlossen werden können. Da gebe ich dir absolut recht. Du hast auch hier vier Teams, die ungeschlagen sind. Ich glaube aber, hier ist noch zu früh, um da jetzt große Schlüsse draus zu ziehen, auch wenn es die Teams sind, die wir, ausgenommen vielleicht Victoria Mitte, die so die größte Überraschung bisher sind, da auch sind, wo wir sie einschätzen. Und auch dahinter haben die Teams, die wir stark einschätzen, auch nur gegen direkte Konkurrenten verloren. Also Blöße gegeben haben sich da auch nicht, ob ihr jetzt gegen Regensburg verliert. Ich weiß nicht, gegen wen die Rostocker verloren haben. Ich auch glaube, da war es ein relativ solides Team, wo man sagt, da darf man der Niederlage, auch wenn sie am Ende wichtig werden kann, erstmal bezüglich der Stärke nicht zu viel zuschreiben.
Ich glaube, das war gegen Berlin.
Das war deswegen, genau, rechtssicher.
Genau, Berlin. Dann okay. Richtig, ja, dann gegen Berlin. Ja.
Genau, aber das finde ich so spannend, weil wir haben ja immer diese Zahl, irgendwie die Hälfte der Teams, 10 Teams, haben wirklich sehr realistische Chancen aufs Final Six. Und ich glaube, das hat sich bestätigt, weil wenn wir mal durchgehen, wir haben Berlin auf Regensburg, Darmstadt, Bornheim. Bedburg würde ich jetzt mal außen vor lassen. Ich glaube, die haben zwar 2 Spiele gewonnen, aber noch nicht gegen so gute Gegner. Dann haben wir die Munich-Spatzen 2, Baltic Blue Stars, Rostock. Hamburg Pioneers drängen sich da auch auf mit den Ergebnissen.
Die haben aber schon super viel gespielt, ne? Also das ist irgendwie krass.
Das stimmt, ja. Das stimmt, aber nur gegen echt gute Teams auch verloren. Und dann haben wir noch Kelkheim Lizards 2, die damit anklopfen. Wir haben die Convestheim Cougars, wir haben die Münster Blackhawks. Damit haben wir unsere 10 Teams und eventuell können auch die Dortmund Giants oder die Lübeck Flag Cougars auch noch ein Wörtchen mitreden. Also die zweite Liga ist crazy und bleibt spannend.
Ja, das ist wirklich schön, dass auch nach dem aufgestiegenen Teams hier nicht wirklich sich viel verändert hat und dass wir den gleichen Wahnsinn wie letztes Jahr wieder haben. Da gebe ich dir recht. In der ersten Liga hast du schon gesagt, wenn wir jetzt da auch nochmal die Tabelle aufmachen, da haben wir schon eine größere Datenbank oder Datengrundlage, um ein bisschen was zu sagen. Wir haben die ersten interdivisionären Spieltage. Wir haben es vorhin beim Rückblick auf die Spieltage schon mal ganz kurz raufgeschaut. Du hast eigentlich die ersten 4 ein Bild, wo, glaube ich, keiner was sagen würde, wenn das auch am Ende so steht. Du hast die Wanderers, die noch ungeschlagen sind, extrem dominant aufgetreten sind bisher. Die Mainz Legendaries mit nur einer Niederlage gegen die Munich Spatzen. Das Spiel können sie auf jeden Fall verlieren. Die Munich Spatzen mit auch nur einer Niederlage, die ist zwar sehr ärgerlich und einem etwas stolprigen Auftritt in Neustrelitz, aber trotzdem souverän. Lichtenberg bis auf die Niederlage gegen Mainz. Also ich finde, die Teams haben bewiesen, dass sie stark sind. Die werden da oben stehen bleiben. Da wird es ein harter Kampf. Wir haben Erlangen. Wir haben über die schon häufig gesprochen. Letztes Jahr Überraschung, dieses Jahr Überraschung. Es ordnet sich gerade so ein bisschen ein, wie ihr gesagt habt. Ich denke, sie werden noch ein Stückchen nach unten rutschen, auf jeden Fall hinter Düsseldorf, die absolut das liefern, was sie wollten. Die Lions haben wir vorhin besprochen. Ich glaube, die können wir einmal überspringen bezüglich der Bewertung. Die Nürnberg Renegades finde ich absolut passen, wie letztes Jahr da voll in der Mitte. Zu stark für die Unteren, zu schwach für die Oberen so ein bisschen.
Ich bin auch genau bei 0,5.
Genau. Und dann haben wir die untere Hälfte, wo es für einige wirklich um den Abstieg geht, wobei wir bei fast allen dieser Teams gesagt haben, die haben eigentlich zu wenig Siege. Die Aachen Emperors, über die Offense haben wir gesprochen, da ist Potenzial da, da rauszukommen. Die Würzburg Wombats hatten gute Ansätze, haben einige Spiele unglücklich verloren, auch Chancen nach oben. Mülheim hat sich nicht schlecht verkauft. Oldenburg kann ich jetzt wenig zu sagen. Duisburg, Baden vielleicht ein bisschen enttäuschen. Also hier finde ich es extrem schwer zu sagen, wer da nach unten rutschen kann. So einen ganz klaren Absteiger, wie man es jetzt bei den Damen hatte, fast nicht ausmachen.
Ja, also ich glaube, ich stimme dir im Prinzip zu. Ich glaube aber, ich sehe leider schon ein bisschen klarer, wäre jetzt meine Prediction. Ich glaube, dass die Badener Greifs auf jeden Fall einige Spiele gewinnen werden und mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Nach oben ins Final Eight wird es aber schwer. Ich glaube auch, dass die Duisburg Dragons sich nach oben arbeiten werden und auf jeden Fall nicht auf dem 11. Platz bleiben werden, wo sie gerade stehen. Ich glaube, für mich sind es gerade 5 Teams, die um oder gegen die 3 Abstiegsplätze spielen. Und das sind die Aachen Emperors, weil sie einfach schon zu viel verloren haben, auch wenn da wirklich super Potenzial
ist. Meine 9 Niederlagen sind schon eine Ansage.
Das ist schon die Hälfte. Also das ist echt viel und dann haben wir die Oldenburg Orcas, die für mich auf jeden Fall auch da unten bleiben werden. Klar, bei allen Teams, die ich jetzt nenne, ist der 13. oder 12. Platz drin, sodass sie sich retten, aber ich glaube mehr eben nicht. Ich würde auch die Mülheim Shamrocks und die Würzburg Wombats da unten einsortieren und dann tatsächlich für mich die Strelitz Dukes, die Ansätze zeigen, aber für mich eher um in den unteren 5 als in den 4 Plätzen oder 4, mit den 4 Teams um die zwei verbleibenden Final-Eight-Plätze mitspielen. Deswegen für mich eben Aachen, Oldenburg, Würzburg, Mülheim und Strelitz im Abstiegskampf.
Gut,
ja,
dann würde ich sagen, hatten wir heute hier eine richtig schöne Folge. Es gab aus allen Ligen was zu berichten.
Auf jeden Fall.
Die Ligen entwickeln sich. Es bleibt spannend in, ja, in verschiedenen Ligen um verschiedene Plätze. Wir bleiben weiter dran. Es geht weiter. Wir haben schon über nächste Spieltage gesprochen, wo dann auch wirklich wieder hochkarätige Teams, gerade in der DFL, aufeinandertreffen werden. Und ich glaube, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank wieder für alle, die uns mit Informationen gefüttert haben aus den verschiedenen Teams, aus den Spieltagen, wo wir nicht da waren. Gebt uns gerne Feedbacks. Wir sind nicht bei allen Spieltagen live vor Ort. Deswegen geben wir auch viel von Zahlen und von Erfahrungsberichten wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns sehr schnell nächste Woche wieder.